In meiner Lutherbibel ist der heutige Predigttext mit die Vollmacht der Jünger überschrieben. In einer neueren Übersetzung steht dort der Unglaube der Jünger. Vollmacht und Unglaube, wie passt das zusammen? Einige andere Übersetzungen machen es sich da einfacher und schreiben einfach, Jesus erscheint seinen Jüngern oder so ähnlich. Mein erster Gedanke zu dem Text war, die Jünger und damit sicherlich auch wir, die wir Jesus nachfolgen, haben Vollmacht, aber eben auch eine Menge Unglauben. Ich habe beim Vorbereiten so überlegt, ja, wie geht man den Text an? Drei Teile, ich sagte es schon, ein Teil spielt am Ostersonntagabend, einer an dem Sonntag eine Woche später und dazwischen ist ein Mittelteil, den man ausgeklammert hat bei dem Text für die Predigt. Ich habe so meine Probleme mit Klammertexten. Muss man das wirklich ausklammern? Warum vor allem klammert man es aus? Ich lese euch den gesamten Abschnitt aus Johannes 20, die Verse 19 bis 29, also inklusive den geklammerten Text. Da heißt es, am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas, aber einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Soweit der Text. Meistens werden ja meine Predigten zu lang. Man soll ja nicht über 20 Minuten predigen. Aber das Risiko gehe ich heute ein. Ich habe aus den 3 Teilen sozusagen 1,5 Teile gemacht, weil der erste und der letzte Teil doch sehr ähnlich sind. Und um das Chaos perfekt zu machen, fange ich mit dem 2. Teil an. Also mit dem, was in Klammern angegeben war. Es heißt im Text, die Jünger wurden mit Freude erfüllt, als sie Jesus sahen oder erkennten. Und trotzdem fängt dieser mittlere Abschnitt im Vers 21 an, da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Also entweder waren die Jünger immer noch nicht überzeugt, immer noch skeptisch, was hier abgeht, oder es kommt jetzt etwas Besonderes, vielleicht Überwältigendes. Wie heißt es in Vers 21b? Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Was heißt das? Wie wurde denn Jesus gesandt? Von Jesus wissen wir, oder die Bibel berichtet es uns, dass er aus der Herrlichkeit Gottes kam in die Niedrigkeit der Menschen. Er wurde gesandt in diese Welt, um zu leiden und um zu sterben. Warum? weil Gott uns Menschen retten wollte. Wir werden gesandt, wie Jesus gesandt wurde. Heißt es jetzt, wir werden in den Tod gesandt? Nein. Wir müssen nicht sterben, damit die Schuld von Menschen getilgt wird. Das hat Jesus ein für allemal erledigt. Das brauchen wir nicht mehr erledigen. Sicher gab es in der Geschichte der Christenheit eine Menge Menschen, die getötet wurden, nur weil sie an Jesus festhielten oder weil sie von Gottes Angebot für die Sünder dieser Welt weitererzählten. Jesu Aufgabe in der Welt war, die Menschen zu retten, unsere Schuld zu tilgen. Unsere Aufgabe ist, dieses Rettungsangebot Gottes weiterzusagen, in die Welt zu tragen. Missionsbefehl aus Matthäus 28, da heißt es, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Für die Jünger damals hieß das vermutlicherweise, dass sie den Schutzraum Israel, also das, was sie kannten, verlassen sollten. Zu allen Völkern gehen. Was hat man da schon vielleicht für grausige Dinge gehört über manche Völker dieser Welt? Also ich, dem die Vorstellung, im Urlaub ins Ausland zu fahren, eher eine Horrorvorstellung gleicht, kann das ein Stück nachvollziehen. Die Jünger werden wohl mehr Angst als Freude gehabt haben. Die Türen waren verschlossen wegen der Juden. Was soll dann erst in der Welt draußen passieren? Unter den Fremden, was wird ihnen da begegnen? Und deshalb denke ich, dass Jesus hier zwei Dinge tut. Nämlich zum einen wiederholt er den Wunsch nach Frieden. Es ist nämlich egal, was die Menschen über uns denken oder wie sie uns und der Botschaft, die wir zu verkünden haben, begegnen. Ob sie uns vielleicht gar den Krieg erklären. Es ist egal, was es da draußen gibt. Wenn wir in Jesu Auftrag unterwegs sind, ändert es nichts daran, dass wir im Frieden des Herrn leben dürfen, in dem Frieden, den er uns schenkt. Gottes Frieden gilt denen, die Jesus nachfolgen, denen, die Gottes Kinder heißen. In Johannes 14, Vers 27 sagt Jesus zu seinen Jüngern, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und zum Zweiten lesen wir in diesem Abschnitt, dass Jesus zu ihnen sagt, nehmt hin den Heiligen Geist und sie anhauchte oder anblies. Ich denke, der Frieden Gottes kann nur dort recht beginnen, wo Gottes Geist wirksam ist, wo Gottes Geist regiert. In dem Vers vor dem, den ich gerade zitiert habe, also Johannes 14, Vers 26, heißt es, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich will mal ehrlich sein. Ist ja immer gut, ne, wenn man ehrlich ist. Aber bei den drei Versen, also 21 bis 23, bleiben bei mir doch Fragezeichen stehen. Warum? Wenn Jesus hier die Jünger anblies, damit sie voll Heiligen Geistes werden, geschieht mir hier etwas zu wenig. Die Jünger haben immer noch Angst, denn eine Woche später waren ja die Türen immer noch zu verschlossen und sie gingen nicht raus. Sie redeten auch nicht in fremden Sprachen. Oder auch sonst passierte nichts, Außergewöhnliches. Das änderte sich erst zu Pfingsten. Aber bis dahin haben wir noch ein paar Wochen Zeit. Interessant war für mich, als ich versucht habe, diesen Abschnitt näher zu kommen, mein erster Griff zu einem Kommentar endete, ohne Ergebnis. Es gab den Vers 21, es gab den Vers 23, aber über den Vers 22, wo die Rede von dem Heiligen Geist und von Anblasen ist, der fehlte. Der wurde von diesem Kommentar links liegen gelassen. Nun, eigentlich muss ich zugeben, hat mir dieser Kommentar viel geholfen, weil ich war ja nicht der Einzige, der als Unwissender galt. Ein anderer Kommentar verwies auf eine Parallele zu diesem Text, auf ein Geschehen, was sich ähnlich anhört. Und zwar ist die Rede von 1. Mose 2, Vers 7, der Schöpfungsbericht. Da heißt es, da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Damit der Mensch aus Staub gemacht lebendig wurde, hauchte Gott seinen Lebensodem in den Menschen. Damit Leben entsteht, braucht es den Lebensatem Gottes. Erst dadurch, durch Gottes Odem, werden wir zu dem, was wir sind, Menschen und bleiben wir nicht Staub. Und hier in unserem Textabschnitt lesen wir auch von dem Beginn eines neuen Lebens, Lebens als begnadigte Kinder Gottes. Und ich denke, Jesus gibt hier den Jüngern sozusagen Anteil an seinem geistlichen Leben. Er war der Erste, der von den Toten auferstand und in Gottes neuer Welt schon lebte und doch noch hier war. Auch wir dürfen dazugehören durch Gottes Heiligen Geist, der in uns wohnt. Einen Kommentar will ich doch noch zitieren. In der John MacArthur Studienbibel heißt es zu diesem Vers, da die Jünger den Heiligen Geist erst in ca. 40 Tagen, also zu Pfingsten, empfingen, muss diese Aussage als eine Zusicherung seitens Jesu verstanden werden, dass der Heilige Geist kommen werde. Also nur als eine Bestätigung, da kommt noch was. Ich denke, für den Rest dieses kurzen Abschnittes ist der Heilige Geist absolut notwendig. Denn weiter heißt es hier, dass den Jüngern Vollmacht gegeben wird, Sünden zu vergeben oder eben auch nicht zu vergeben. Wenn ich darüber nachdenke, dann habe ich da ein Problem. Denn es gibt Menschen, die sind mir sympathisch, sogar welche, die sind mir sehr sympathisch. Und mal diplomatisch ausgedrückt, gibt es eine ganze Reihe unsympathische Menschen. Wem wäre ich wohl bereit, die Sünden zu erlassen? Und wem vielleicht nicht? Sollte die Sündenvergebung davon abhängen, ob mir einer sympathisch oder unsympathisch ist? Davon abhängen, wie ich mein Gegenüber, meinen Nächsten leiden kann? Wohl kaum. Aber mit der Hilfe von Gottes Heiligem Geist sollte es wohl doch gelingen, eine richtige Entscheidung in dieser Frage zu treffen. Die Vollmacht, die Jesus seinen Jüngern hier zuspricht, erteilt, gibt, kann nicht von meiner Willkür abhängen, sondern kann nur in Übereinkunft mit Gottes Willen recht gebraucht werden. Und da wird es wohl ohne Gottes Geist nichts werden. Und um deutlich zu machen, dass Gottes Geist dazugehört, dient vielleicht diese Handlung. Ehrlich, ich habe keine großen Probleme mit diesem Abschnitt. Ich habe sie zur Kenntnis genommen und habe eher Probleme mit den Dingen, die ich eindeutig verstehe. Und da bin ich bei den 1,5 Teilen. Jesus begegnet am Sonntag, also am Ostersonntagabend, seinen Jüngern. Da heißt es, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und seine Seite und da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Also, die Jünger versammelten sich am Ostersonntagabend. Logisch, wenn man mal nachliest, was an dem Tag alles los war. Jesu Leichnam war verschwunden oder zumindest nicht mehr im Grab. Die Frauen kamen mit der Botschaft zurück zu den Jüngern, dass dieser Leichnam weg sei. Woraufhin Petrus und vermutlich Johannes hingingen und ihn auch nicht fanden. Und dann kommt Maria Magdalena und sagt, ich habe den Herrn gesehen. Man musste sich sicherlich absprechen. Man musste eine Erklärung finden, sich eine Meinung bilden, überlegen, wie gehen wir jetzt damit um? Und so versammelten sich die Jünger, allerdings hinter verschlossenen Türen. Schließlich war ja ihr Meister, ihr Lehrer getötet worden. Und soweit kann man die Angst sicher verstehen. Und da kommt Jesus. Er tritt mitten unter sie. Er steht hier nicht, dass sie dadurch weniger Angst haben. Vielleicht entstand sogar eine ganz andere Form von Angst. Man muss sich das vorstellen, verschlossene Türen und plötzlich steht Jesus mitten unter ihnen. Aber Jesus weiß, was die Jünger brauchen. Und so sind seine ersten Worte, Friede sei mit euch. Wichtig, Jesus bringt den Frieden Gottes. Nicht Rache, weil die Menschen den Sohn Gottes getötet haben, sondern er bringt die einzige Möglichkeit, wirklich Frieden mit Gott zu haben. Und die Jünger wurden froh, heißt es hier, als sie erkannten, das ist Jesus. Er zeigte ihnen seine Wunden. Das heißt nichts anderes als, ich bin wirklich der, der am Kreuz gestorben ist. Und ich denke, sie waren ein Stück weit froh, dass er seinen Jüngern immer noch wohlgesonnen war, obwohl sie ihn alle im Stich gelassen hatten. Einer fehlte, Thomas. Keine Ahnung, was er an diesem Ostersonntagabend gemacht hatte. Ob er was Besseres vorhatte, ob er verpennt hatte, es wird uns nicht berichtet und ich denke, es ist auch nicht so wichtig. Aber er blieb der Gemeinde fern. Die Jünger berichten, wir haben den Herrn gesehen. Und hier wird deutlich, Thomas kann das nicht fassen. Er traut der Geschichte nicht. Er sagt, das kann ich nur glauben, wenn ich selbst die Wundmale, die Nägelmale sehe und berühre und in seine Seite greife. Wisst ihr, die Jünger trafen sich wieder, inklusive Thomas, und doch wieder hinter verschlossenen Türen. Ich finde mich da ein Stück wieder. Was weiß ich denn alles von Gottes Liebe zu uns Menschen? Ich sage immer ganz gerne, ich habe die Frömmigkeit, das Christlichsein mit der Muttermilch eingesogen, da ich in einem christlichen Haushalt groß wurde. Meine Mutter hat mich irgendwann mal aufgeklärt und gesagt, ich hätte nie Muttermilch genossen. Aber wie oft hat Jesus mir beigestanden? Und wie oft sitze ich hinter der verschlossenen Haustüre und verschlossenen Wohnungstüre ganz bequem auf meinem Sofa? Oder wie oft schweige ich, wenn ich reden sollte, bei Begegnungen mit Nichtchristen oder vielleicht auch bei Begegnungen mit Christen? Und wie viel Not könnte ich lindern, wenn ich mich nur in Bewegung setzen ließe und die Türen aufschließen würde? Thomas war dabei bei dieser zweiten Begegnung. Wisst ihr, die Jünger, denke ich, haben ein was richtig gemacht an dieser Stelle. Sie haben nämlich diesem Thomas überschwänglich davon erzählt. Und nur deshalb, vermute ich, wird Thomas am zweiten Sonntag dabei gewesen sein. Wie sieht es bei uns aus, wenn welche, die eigentlich dazugehören, wegbleiben? Wenn sie vielleicht auch noch gute Begründungen haben, ich kann das nicht glauben, das geht mir jetzt zu weit. Ich möchte meine Hände in seine Nägel male und in seine Seite legen. Wie gehen wir damit um, wenn solche Menschen wegbleiben? Machen wir weiter Werbung? Gehen wir ihnen nach? Oder zucken wir mit den Schultern? Naja, sie wissen doch, um was es geht. Vermutlich war die Werbung der Jünger zumindest so ansteckend, dass Thomas seine Bequemlichkeit überwunden hat oder vielleicht auch nur seine Neugierde ihn dazu getrieben hat, das muss ich selber erleben. Und er sich in Bewegung setzte und an diesem Sonntag unter den Versammelten war. Und wie am Anfang, fast der gleiche Text wieder, Jesus erscheint wieder mitten unter ihnen, trotz verschlossene Türen. Kleine Randbemerkung, vielleicht sind meine Türen ja oft nicht verschlossen. Also geht davon aus, die Türen da hinten sind auch offen, damit nicht Jesus plötzlich unter uns erscheint. Was sind unsere Zweifel? Zu mir hat mal einer vor einigen Jahren gesagt, leider ein Theologiestudent, den Epheserbrief kann man aus der Bibel rausstreichen. Da weiß eh keiner so richtig, wer den geschrieben hat und für wen der gilt. Wirklich? Meine Vermutung ist, er hatte mit mancher Stelle des Epheserbriefs so seine Schwierigkeiten. Aber können wir das einfach rausschmeißen? Oder wie ist es mit der geklammerten Stelle in unserem heutigen Predigttext? Können wir das einfach weglassen? Haben wir da unsere Zweifel, ob das richtig ist, wenn man das so liest, wenn man das so nimmt, wie es da steht? Oder vielleicht haben wir eher Zweifel in der Richtung, hat Gott mich wirklich lieb? Entschuldigung, ich kenne mich durch und durch. Ich könnte eine Menge aufzählen, warum Gott mich nicht lieb haben sollte. Warum ich es vermasselt habe. Oder was stellen wir an Forderungen, Beweisforderungen auf, mit der Begründung, sonst können wir nicht glauben. Was mich begeistert an dieser zweiten Begegnung Jesu mit seinen Jüngern, er sieht den Thomas und er wendet sich ihm zu. Nicht mit Vorwürfen, wo warst du letzte Woche, warum kommst du heute erst und keine Ahnung, was man ihm hätte noch vorwerfen können. Sondern Jesus holt Thomas genau dort ab, wo er steht. Er wendet sich ihm zu und sagt, lege deine Finger in meine Wundmale. Jesus ist es offenbar nicht egal, wie es einem seiner Nachfolger gerade geht. Er lässt die anderen Jünger, man könnte fast sagen, links liegen und wendet sich diesem Zweifler, diesem Thomas zu. Und scheinbar kommt dieser der Aufforderung nicht nach. Zumindest wird uns nichts davon berichtet, dass er seine Finger in Jesu Wundmale legte. Es heißt hier nur, als Reaktion des Thomas, dass er wohl das kürzeste Glaubensbekenntnis sprach. Mein Herr und mein Gott. Aber Jesus hat eine Aufforderung an Thomas. Und ich denke, es ist sicher auch manchmal eine Aufforderung an uns. Jesus sagt zu Thomas, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Klingt für mich wie eine Aufforderung, eine Entscheidung zu fällen. Und ich denke, genau das ist das, was Jesus, was Gott von uns erwartet, gläubig zu werden, uns für ihn zu entscheiden, uns nicht irre machen zu lassen von den Dingen, die wir nicht verstehen, von den Dingen, die wir vielleicht gar nicht glauben können. Und vielleicht heißt es auch, dass wir manchmal rauskommen müssen aus unseren Wohlfühlzonen, uns bewegen lassen müssen, unser Kämmerlein oder um bei meinem Bild zu bleiben, mein Sofa zu verlassen. Oder eben, wie es mir gestern ging, genau das Gegenteil. Ich weiß nicht, wer gestern den Sonnenschein von Ihnen genutzt hat. Raus in die Natur, zu schauen, wie wunderbar alles wieder anfängt zu grünen und zu blühen. Hatte ich leider keine Zeit dazu. Ich saß gestern mehr oder weniger die meiste Zeit in meinem Arbeitszimmer und bereitete diese Predigt vor. Und heute früh, kurz nach 5, stand ich auf, verließ mein bequemes, schön warmes Bett, um den Feinschliff an dieser Predigt noch zu erledigen. Wo lassen wir uns in Bewegung setzen? Oder eben tun wir einfach Dinge und lassen andere, die vielleicht viel schöner, viel angenehmer, viel bequemer werden? Wo haben wir vielleicht Zweifel, wie ein Thomas? Sollte das wirklich wahr sein, dass Jesus auferstanden ist? Sollte es wirklich wahr sein, dass er meine Sünde beseitigt hat und mich immer noch lieb hat? Ich habe doch so vieles getan, was ihm missfällt. Reicht dafür Jesu Gnade und Barmherzigkeit? Keine Ahnung, wie eure Zweifel formuliert werden müssten, aber ich denke, wir kennen das alle, dass wir mal Zweifel haben, dass wir uns mal fragen, kann man das wirklich glauben? Ist es wirklich so? Und ich hoffe, ihr kennt es, wie Jesus Zweifel wegnehmen kann. Wenn wir plötzlich erkennen, Gott meint es gut mit uns. Er hat mich immer noch lieb. Er ist immer noch, trotz aller Lieblosigkeit und Versagen, mir gnädig und barmherzig. Als ich mich vor mittlerweile einigen Jahrzehnten bekehrte, war das so ziemlich die schlimmste Zeit für mich. Nicht wegen meiner Bekehrung, sondern wegen dem davor. Meine erste Frau hatte mich verlassen. Meine Arbeit, die mir Spaß machte, gab es nicht mehr. Mit meiner Familie hatte ich mich zerstritten und meine Gemeinde könnte mir gestohlen bleiben. Kurz formuliert, alles kaputt. Und das Schlimmste daran, ich war selbst schuld daran. Was machte das Leben noch für einen Sinn, war einer meiner Gedanken. Glücklicherweise, ich sagte es vorhin, bin ich in einem frommen Elternhaus groß geworden und so gehörte Bibellesen zum Alltag. Und keine Ahnung warum, aber ich las in der Bibel, 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18, da heißt es, freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Gebetet habe ich. Vermutlicherweise nicht so, wie es der Schreiber gemeint hat. Denn mein Gebet war, worüber sollte ich mich freuen? Ja, freut euch in aller Zeit, worüber ich? Es gibt nichts mehr. Wofür sollte ich dankbar sein, Gott? Alles kaputt, alles weg. Da meine damalige Nochfrau ihre Blumen, ihre Topfpflanze stehen gelassen hatte, musste ich sie also versorgen. Und so fand ich beim Blumengießen eine Pflanze, die total übersät war mit Blüten. Und ich fing an zu lächeln. Ich will jetzt nicht sagen, ich freute mich. Aber vielleicht doch ein Stück. Und dann kam die Frage wieder, was Andreas, es gibt nichts, worüber du dich freuen kannst? Und mir wurde klar, dass Gott in mein Leben immer noch Dinge hineinlegen kann, naja, über die ich mich freuen kann. Sicher, ich hatte mein Leben gegen den Baum gefahren. Alles, worauf ich stolz war, gab es nicht mehr. Ich hatte plötzlich außer Scherben nichts mehr vorzuweisen. Und doch sorgte Gott dafür, dass es immer noch etwas gab, worüber ich mich freuen konnte. Und es war nicht mein Verdienst, sondern Gnade, denn ich kann keine Blüten an Pflanzen wachsen lassen. Und Gott stellte mir Menschen an die Seite, die ihren Glauben ganz anders lebten als ich bis dahin. Mir wurde klar, Gott liebt mich und das total unverdient. Es ist Barmherzigkeit, die Gott mir widerfahren lässt. Aber Jesus bringt es für uns auf den Punkt in Vers 29 und damit komme ich zum Schluss. Da sagte Jesus zu Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Glauben und Vertrauen ist gefragt. Die Jünger damals verkrochen sich hinter verschlossenen Türen und wie gesagt, ich kann das gut nachvollziehen. Und heute früh sagte ich zu meiner Frau, es gibt Leute, die mir sagen, ich soll kürzer treten. Ich fange heute damit an und bleibe zu Hause. Ist nichts draus geworden, weil meine Frau gesagt hat, du kannst ja mit kurzen Schritten vorlaufen und brauchst ja keine großen machen. Aber wie ist es? Wo befinden wir, ich mich, vielleicht in einer gesicherten Zone, verriegelte Türen, schön bequem eingerichtet? Vielleicht mag es hier in der Gemeinde einfach sein, seinen Glauben zu leben. Wie sieht es aber morgen, am Montag, im Alltag aus? Gottes Liebe weitergeben, auch an die, die ich nicht mag? Wir haben von Jesus einen Auftrag erhalten. Leider schließt der das Verkriechen hinter verschlossenen Türen aus. Nein, es heißt, geht hin in alle Welt. Und vielleicht bedeutet das nicht nur nach Afrika zu gehen, oder Indien oder wie auch immer, sondern nach Freiberg und in meinem Fall vielleicht an die Uni. Die Jünger erzählten Thomas davon, dass Jesus lebt, dass sie ihm begegnet waren. Das sollte uns ein Vorbild sein. Von der Liebe Gottes erzählen mit Worten und Werken. Voriges Jahr im Urlaub trafen wir eine Frau, die in Griechenland in einem der großen Flüchtlingscamps arbeitete. Sie tat mit anderen Leuten Essen ausgeben und sie erzählte, dass sie sich dagegen entschieden hatten, zu dem Essen auch noch fromme Traktate auszulegen. Sie meinten, nein, wir leben lieber so, dass wir gefragt werden. Und sie erzählte von einem Mann, der ganz erstaunt war, als er herausbekommen hat, dass sie das machen, ohne dafür bezahlt zu werden. Dass sie das machen, einfach damit den Flüchtlingen geholfen wird. Wo müssen wir Gottes Geist mehr Freiheit einräumen, damit unser Glaube uns dazu bringt, uns anderen zuzuwenden? Jesus hat alles getan aus Liebe zu uns, damit wir leben können. Aber wie erwidern wir diese Liebe? Da, wo wir von Gottes Geist getrieben werden, wird es gut und richtig. Und wir können dazu beitragen, dass Menschen ihre Schuld loswerden. Keine Angst, wir müssen nicht was leisten, was wir gar nicht können. Aber wir dürfen unsere Gaben dazu nutzen, um ihnen zu dienen. Ich habe mal vor einigen Jahren, circa ein halbes Jahr, in einem Kirchenchor mitgesungen, bis ein fremder Kantor den Chor übernahm und dann meinte, dass die Stimmen einzeln einmal ihren Part singen sollten. Da guckte ich nach rechts und guckte nach links und stellte fest, dass ich in meiner Stimme allein war. Und es gefiel ihm gar nicht, wie ich sang. Hat sich viel Mühe gegeben, aber es war meine letzte Chorstunde. Vielleicht sagt ja jetzt der eine von euch oder die andere, singen kann ich auch nicht und reden wie du, Andreas, schon gleich gar nicht. Aber vielleicht kannst du einen Kuchen gut backen. Dann backe einen und besuche einen Menschen, den du lange schon nicht mehr begegnet bist. Oder vielleicht hast du viel Zeit. Ich weiß, einige sind Rentner von euch und Rentner haben niemals Zeit. Habe ich zumindest an meinem Bruder gelernt. Seitdem der in Rente ist, hat er keine Zeit mehr. Ich habe noch ein bisschen Zeit bis zur Rente. Also, nehmen wir uns die Zeit, einmal anderen zu fragen, wie kann ich dir helfen? Anderen zu begegnen, vielleicht mal auf die Kinder aufzupassen, den Hund auszuführen oder keine Ahnung, was gerade ansteht. Und da, wo uns das nicht gelingt, da, wo es schief geht, dürfen wir unser Versagen, unsere Schuld Jesus bringen. Er nimmt sie uns ab und schickt uns neu los. Und vielleicht fühlen wir uns zu müde, zu ausgebrannt dazu. Dann dürfen wir uns nochmal den Text, der vorhin gelesen wurde, die alttestamentliche Lesung in Erinnerung rufen. Da heißt es am anderen, als von einem, unvergleichlichen Gott die Rede war, da hieß es am Ende, ab Vers 29, er, Gott, gibt den Erschöpften neue Kraft, er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler, sie laufen schnell ohne zu ermüden, sie gehen und werden nicht matt. Ich warte immer noch darauf, mich in die Höhe zu schwingen wie Adler. Ich kann zwar schnell laufen, aber nicht über lange Strecken. Meistens werde ich dann doch müde, liegt aber sicherlich am Training. Aber wortwörtlich ist der Text vielleicht ja gar nicht gemeint. Wie ist es mit den Dingen, die ich kann? Mir ist es schon öfters passiert, dass ich predigen musste und Kopfschmerzen hatte und echt überlegt habe, wie soll das gehen? Ich bin losgegangen. Ich habe Gott gesagt, du kannst es auf die Reihe bekommen. Und ich erlebte, wie ich diese Stunde, also ich muss zum Ende kommen, diese Stunde überstand ohne Kopfschmerzen. Wie ich, von ihm getragen, gelenkt und geleitet wurde. Gott ist unser himmlischer Vater und er hat uns, dich und mich, unendlich lieb. Und er hat alles getan, damit du und ich frei von Sünde leben können, mit ihm in Frieden. Unsere Zweifel oder verschlossenen Türen halten ihn nicht auf. Er begegnet uns da, wo wir sind, so wie wir es brauchen. Wir dürfen alle ein wenig Thomas sein, aber eben auch, so wie Thomas reagierte, reagieren. Du, mein Herr und mein Gott. Aber vielleicht ist es ja für uns Zeit, dass wir uns wieder neu für unseren Herrn erwärmen, wieder neu für ihn einstehen. Darum sollten wir Gott um ein Herz bitten, was für ihn brennt. und seinen Wegen vertrauen und Schritte im Glauben wagen. Nur so wird die Botschaft von Gottes Frieden, von der Liebe zu uns Menschen in diese Welt getragen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.